Daily, der Eishockey-Podcast.
Herzlich willkommen bei Bully, dem Eishockey-Podcast. Die Zeit zwischen zwei Saisons wird bei vielen Vereinen nicht nur dafür verwendet, neue Spieler zu verpflichten, sondern auch dafür, das Team rund um die Mannschaft aufzustellen. Unser heutiger Gast war letztes Jahr Teil des Trainerstabs des ERC Ingolstadt und wird uns heute einen Einblick hinter die Kulissen geben. Herzlich willkommen, Max Schmierl.
Hi, servus. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern vom Bully ist auch Stefan mit dabei. Deswegen servus nach München.
Servus.
Ganz zu Beginn wollen wir natürlich einfach mal ein paar grundlegende Sachen klären und daher die Frage, was macht überhaupt ein Athletiktrainer?
Kommt drauf an, also man hat teilweise, also kommt auf den Verein an, wo man arbeitet, hat man verschiedene Aufgaben oder also manchmal mehr, manchmal weniger, aber das Hauptbusiness ist eigentlich, mit den Jungs zu trainieren, die Trainingspläne zu schreiben, mit den Trainern die Saison durchperiodisieren und sich dann darum kümmern, dass alle fit und gesund durch die Saison kommen.
Wie würdest du deine persönliche Trainingsphilosophie beschreiben?
Brutaler Fokus auf Qualität, Bewegungsqualität, Ausführung der Übungen. Die Jungs sollen verstehen, wie der Körper funktioniert, wie sie ihren Körper fühlen, lernen, Muskulatur ansteuern, um dann ja gezielt die Muskulatur zu trainieren, die wir haben wollen und dadurch halt mehr Benefit zu bekommen.
Du bist ja sicherlich viel auch im Austausch mit Kollegen von dir. Würdest du sagen, deine Herangehensweise unterscheidet sich trotzdem von anderen und wenn ja, in welchen Punkten?
Was die Qualität angeht mit der Ausführung der Bewegung und mein Fokus auf Arbeiten mit einer bestimmten Hüftposition, also eine offene bzw. neutrale Hüftposition, viel über die Gesäßmuskulatur zu arbeiten, ist schon nicht, also ist jetzt nicht neu oder so, aber ist nicht so ganz so weit verbreitet. Ich komme halt von B2B Performance aus Dortmund und da ist es halt die Grundphilosophie und die ist auch gut, die funktioniert und das ist halt das, warum soll man was ändern, was richtig gut funktioniert. Man sieht es halt an den Statistiken über Jahre, ob du jetzt Verletzungen hast oder nicht und irgendwo muss da was an der Philosophie sein, was gut funktioniert, was ja dann am Ende auch recht gibt.
Warum spielt da jetzt die Hüfte so eine große Rolle?
Weil jetzt speziell bei Eishockeyspielern, die ja immer in dieser gebeugten Position sind am Eis, jetzt haben die immer die Hüfte tight, Hüftbeuger immer Probleme und Off-Ice ist halt die Philosophie, die Jungs aus der Position rauszuholen, die Hüfte zu kippen, vorne die Belastung rausnehmen und die Gesäßmuskulatur aktivieren, kräftigen, weil dadurch eben vorne der Druck rausgenommen wird.
Das heißt, das ist auch wirklich ein Schwerpunkt, wo du sagst, das machst du speziell für Eishockeyspieler. Bei einem Fußballer würdest du das eigentlich überhaupt nicht so angehen.
Doch, das ist nicht nur eishockeyspezifisch, aber bei denen ist halt, weil die halt immer in der Position sind, extrem wichtig. Zum Beispiel Radfahrer ist genau das Gleiche. Die sind auch immer in dieser gebeugten Hüftposition und da ist auch immer vorne alles knalledicht und die musst du auch aus der Position rausholen. Und grundsätzlich, also das jetzt mal weg von einem Sportler, auch bei einem normalen Menschen, der im Büro sitzt den ganzen Tag, der im Auto sitzt den ganzen Tag, der ist auch in dieser gebeugten Hüftposition. Und ich weiß nicht, jeder, der schon mal 9 Stunden im Auto saß und dann aus dem Auto aussteigt, wird merken, wie das da vorne hüftbeugertechnisch alles sehr sich komisch anfühlt, würde ich jetzt mal sagen. Und viele haben ja auch dann Rückenprobleme. Kippe ich jetzt die Hüfte und lege den Fokus darauf, die Hüfte zu kippen, den Bauchnabel innen zu haben und meinen Arsch aktivieren, dann kann man auch solchen Menschen helfen. Und das funktioniert immer wieder. Also wenn ich da gefragt werde, du, ich habe Rückenprobleme, was soll ich machen? Dann sage ich, du, mach die ganz einfachen Sachen einfach nur in der Früh beim Zähneputzen. Hüfte kippen, Bauchnabel innen, Arsch aktivieren. Und dann sagen die nach einer Woche, du, meine Rückenschmerzen sind weg.
So einfach kann es sein.
Ja, weil einfach die, beim Sportler ist es meistens so, vorderer Oberschenkel ist kräftiger als der hintere Oberschenkel. Dadurch zieht der an der Hüfte, kippt die Hüfte nach vorne. Dadurch wird es vorne eng. Der Hüftbeuger, es gibt Hüftbeuger, die hängen nicht nur an der Hüfte, sondern auch an der Wirbelsäule. Dadurch zieht der die Wirbelsäule nach vorne und ich kriege hinten ein größeres, also du hast ja ein natürliches Hohlkreuz, aber dadurch, dass das vorne zieht, wird das Hohlkreuz immer mehr und dadurch kriegen die Rückenprobleme. Mhm. Und so, also, durch die Bewegung holst du die einfach aus dieser Hyperextension raus. Also aus dieser Überstreckung eigentlich.
Mhm. Gibt es noch weitere wichtige Schwerpunkte jetzt spezifisch aufs Eishockey geprägt, wo du sagst, ja, da muss man bei denen noch besonders aufpassen, also jetzt abgesehen von der Hüfte?
Ja, der untere Rücken, aber der hängt da dran, würde ich sagen. Ansonsten ist es auch nichts viel spezieller als jetzt bei jeder anderen Sportart. Also.
Okay. Ja. Du hast gerade gesprochen, dass du von B2B kommst. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, also zu deinem Werdegang? Und gab es irgendwie Vorbilder oder ja bestimmte Einflüsse, wie du gerade schon ein bisschen angesprochen hast, die dich geprägt haben, die deinen Weg quasi mitgezeichnet haben?
Ja, also ich habe in meiner Jugend ganz gut Fußball gespielt. Bis zur U19 habe ich A-Jugend Bundesliga dann gespielt und war dann verletzt. Und das hätte man halt verhindern, also damals, das ist jetzt auch schon gute Jahre her, also das hätte man halt, da war das auch mit dem Athletik alles noch nicht so wild und da war auch der Fokus noch nicht so drauf. Aber jetzt im Nachhinein hätte man das mit einem gezielten athletischen Training, hätte man das durchaus verhindern können, weil ich war halt 1,86 groß und hatte 70 Kilo. Und dadurch, dass meine Gelenke halt von Haus aus sehr hypermobil sind, und keine Muskulatur da war, um die Gelenke zu schützen, ging halt viel auf die Gelenke und die haben es halt dann irgendwann nicht ausgehalten. Und als Torwart, wenn die beide Schultern kaputt sind und du die Flügel nicht mehr hochkriegst, wird es halt dann schwierig. Und ja, dann war erstmal so, ja, was machst du denn jetzt? Weil mein ganzes Leben war eigentlich darauf ausgerichtet, eigentlich Profi zu werden. Und habe mich dann entschieden, Sportwissenschaften zu studieren, um eben mit Sportlern zu arbeiten, dass es denen eben nicht so geht, wie es mir gegangen ist. Und eben da gezielt den Körper auf so Höchstleistung und die Belastungen eben vorzubereiten. Und na, ich habe dann angefangen im Nachwuchsleistungszentrum in Deckendorf, die ganzen Jugendmannschaften so ein bisschen unter meine Fittiche zu nehmen. Und dadurch, dass dort der Kraftraum der gleiche ist wie vom Deckendorfer Eishockey-Club, kam da so ein bisschen die Verbindung mit den Eishockey-Jungs, weil ich dann meistens vormittags selber da drin trainiert habe, wenn die auch trainiert haben und habe halt gefragt, ob es okay ist und das war kein Stress. Und ja, tatsächlich war es dann meine Frau, die dann ganz einfach eine Stellenausschreibung gesehen hat von B2B. Dann habe ich eben mit die Eishockey-Jungs darüber gequatscht, weil ich kannte es nicht. Und dann haben die alle gesagt, boah, voll krass. Und ja, mach das unbedingt, wenn du da hinkommst. Das in der Eishockey-Welt kennt das jeder. Und ja, dann habe ich da mal angerufen und war ein gutes Gespräch. Und dann bin ich da gelandet.
Sehr cool. Wie gestaltest du die Balance zwischen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit im Training? Gibt es da eine Formel oder
also
ungefähr
während
eine Faustregel?
Also ist jetzt die Frage, während der Saison oder einfach in der Offseason? Also
kannst
man muss schon mal
unterscheiden.
Also in der Offseason ist es eigentlich ganz einfach, weil du hast deine gewisse Zeit an Wochen, die du hast. Und die periodisierst du durch, wo legst du deine Schwerpunkte, so und so viele Wochen. Also grundsätzlich nach der Saison fängst du eigentlich, wenn du jetzt viel Zeit hast, wenn jetzt keiner bei der WM ist oder sonst was, sagen wir mal, du hast viel Zeit, dann mache ich persönlich immer, ich fange mit isometrischem Training an, also einfach Halteübungen, um einfach die Sehnen und Bänder für die Belastung vorzubereiten. Dann eine exzentrische Phase, einfach, ja, um da ein bisschen Power reinzukriegen und weil du eben die Exzentrik während der Saison schlecht machen kannst, weil das eben die Phase ist, wo du halt immer Muskelkater kriegst und wenn du das während der Saison machst, ist halt kacke. Ja, und dann meistens ein kleiner Hypertrophie-Block, aber das ist eigentlich ja, fast zu vernachlässigen und dann wird eigentlich schon geballert mit Maximalkraft. Und zum Schluss raus, wenn es dann Richtung August, ja, so die letzten zwei Juliwochen, die ersten zwei Augustwochen, da dann einfach nur noch Gewichte raus und nur noch explosiv arbeiten. Und während der Saison über ist es eigentlich eine Mischung aus allem. Am Anfang der Woche ist eher so der schwerere Tag für die Beine. Dann hast du noch einen Oberkörpertag und dann hast du eigentlich nur noch explosiv Schnelligkeit vorm Spiel.
Für mich, was ist Hypertrophie?
Da arbeitest du am Muskelquerschnitt, also am Volumen.
Okay, also Muskelaufbau sozusagen.
Ja, aber, ja genau, Muskelvolumenaufbau, ja.
Genau.
Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt solche Arme hast oder solche Arme. Der hat mehr
also
Hypertrophie trainiert als
kleine,
der.
Ja.
Ja, sagt aber nichts aus. Der mit den kleinen kann oftmals auch mehr Maximalkraft haben als der mit den großen. Also der Muskelquerschnitt sagt nichts über die Muskelqualität aus.
Ja, über die Dichtigkeit sozusagen, nehme ich an. Du hast schon gesagt, du machst es in der Offseason, dann in der Sommerzeit. Das sind aber dann meistens ja nicht alle Spieler vor Ort, weil die Importspieler zum Beispiel in Übersee sind. Welche Rolle spielen individuelle Trainingspläne im Mannschaftssport generell?
Gibt es sicher verschiedene Meinungen dazu. Ich bin ein brutaler Verfechter davon, dass jeder seinen eigenen Plan hat, weil es ist einfach, ja, also du kannst halt einen Torwart nicht trainieren lassen wie ein Stürmer zum Beispiel.
Und die Konstitution also, von jedem ist ja auch anders irgendwo.
Eben. Jeder hat irgendwo seine persönlichen Baustellen und die kannst du mit dem allgemeinen Plan gar nicht abarbeiten. Der eine, der darf, also deswegen macht man normal immer Leistungstests, dann sieht man schon, hat er zum Beispiel jetzt Links-Rechts-Differenzen in den Beinen, dann weißt du schon, okay, das ist jetzt ein Kandidat, der trainiert halt mehr einbeinig, damit er die Differenzen ausgleicht, als dass er beidbeinig trainiert.
Ja.
Oder andere wiederum können einfach aufgrund von der körperlichen Voraussetzungen, Vorverletzungen etc. manche Übungen gar nicht machen oder sollen sie nicht machen. Ich weiß auch, dass da nicht wirklich immer Fokus drauf gelegt wird. Da wird halt einfach gesagt, du machst jetzt Deadlifts und du weißt aber, der hat immer Rückenprobleme. Vielleicht sollte er nicht maximal Deadlifts machen. Also ich würde ihn schon auch Deadlifts machen lassen, aber halt nicht maximal.
Dosiert, ja.
Ja, vielleicht einfach den Deadlift als Vorübung einbauen zum Beispiel.
Ja, so mit einem Augenzwinkern, jetzt ist ja so die Zeit der Dorffeste und Volksfeste, gehört Maßkrugstemmen auch zum Muskelaufbau?
Schwierig.
Was sagt der Athletiktrainer dazu? wenn die Spieler Dorffeste und so weiter in der Offseason besuchen, ist das abträglich tatsächlich oder würdest du sagen, das muss auch mal drin sein?
Naja, grundsätzlich ist Alkohol nicht der Freund des Muskelaufbaus oder des Sportlers allgemein oder der Leistung. Aber verbieten kannst du es den Jungs sowieso nicht und jeder ist da für sich selber verantwortlich, das gewisse Maß zu finden oder die Maß. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
Gut umwunden, ja.
Jeder, der glaubt, Profisportler trinken kann Alkohol, so ist es auch nicht.
Nein, manchmal hilft es ja auch, um gewisse mannschaftliche Mannschaftskreise zusammenzuschweißen, sozusagen, oder einfach auch mal den Kopf abzuschalten und rauszukommen. Gibt es Beispiele aus deiner Zeit beim IAC Ingolstadt, wo gezieltes Athletiktraining einen entscheidenden Unterschied vielleicht sogar gemacht hat?
Ich finde, wenn man die Saison anschaut, glaube ich schon, dass wir einiges richtig gemacht haben im Trainerteam. Also wir hatten halt Verletzungen, die du halt vermeiden kannst. Hatten wir eigentlich keine. Also speziell jetzt, sagen wir mal, Muskelfaserrisse. Ja,
Gehirnerschütterung ist natürlich nicht trainierbar.
Da ist schwierig, was zu machen. Oder wenn einer den Goalie zusammenfährt, dann... Ja.
Auf das wollte ich raus, ja.
Ja, oder wenn dich halt einer in die Bande fährt und dann ist auch schwierig. Also, ja. Aber also wirklich Sachen, die wir vermeiden konnten, hatten wir nicht. Und leistungstechnisch, klar, du kommst nie durch eine Saison auf Peak. Das sind immer Höhen und Tiefen. Aber ich fand, wir hatten nicht diese krassen Tiefen wie andere Teams zum Beispiel, gerade so um Weihnachten rum oder was ist immer, Novemberpause, Weihnachten, das sind immer so Phasen, wo du an den Teams siehst, so jetzt geht's runter. Bei uns ging's auch. Ja, bei uns ging's auch leistungstechnisch ein bisschen runter, aber nie so, also man hat diesen Abfall nie so krass gemerkt.
Ja, und dadurch seid ihr auch Hauptrundensieger geworden, also das kommt ja nicht von ungefähr.
Vielleicht nicht nur deswegen, vielleicht haben wir auch ganz gut Eishockey gespielt, aber...
Gerüchte besagen, ja. können wir jetzt so nicht einordnen. Aus Augsburg und München, weiß nicht, ob das so ist. Aber ja, lassen wir das mal so stehen.
Vor allem aus Augsburger Sicht, ganz schwierig zu beurteilen.
wie misst du denn persönlich den Erfolg deines Trainings?
Wenn sich keiner verletzt, wenn man den Fortschritt sieht, wenn man das Feedback, also den Fortschritt an den Leistungstests, an den Daten und eben einfach, wenn man positives Feedback von den Jungs bekommt. Wenn jetzt einer sagt, boah Junge, so geil habe ich mich noch nie gefühlt. Ich hatte so eine gute Hüfte, ich hatte keine Hüftprobleme die ganze Saison oder mein Rücken tat nie weh. Dann sind das die Erfolge des Athletiktrainers.
Gibt es da Spieler, die ein bisschen wehleidiger sind als andere und dann öfter zu dir kommen und jammern? Oder sind die eher so, wie man sich die klassischen Eishockeyspieler vorstellt? Naja, man sagt lange nichts, bis es dann wirklich wehtut.
Ja, das Schlimme ist, ich weiß nicht, die sind... durch die Bank hast du immer alles. Aber viele sind so, die sagen halt wirklich erst was, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wo du sagst, hey Junge, du läufst jetzt 3 Tage mit dem rum, warum sagst du denn nicht gleich was? Dann hätte man daran arbeiten können, dann wären wir jetzt schon 3 Tage weiter und das Problem wäre gar nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Also, aber die sind da so oftmals so gepolt, wahrscheinlich auch so aus... weiß ich nicht, negativen Erfahrungen, weil dann andere Athletiktrainer sofort zu den Coaches rennen und sagen, ja, der hat das und das und die nehmen ihn dann raus oder weiß ich nicht. Ist jetzt bei mir oder war jetzt in Ingolstadt in dem Medical Team, sage ich jetzt mal, mit Physio Carina und mit mir, war das jetzt eher nicht so, weil, also wenn die Jungs zu uns gekommen sind, haben gesagt, ja, da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was, dann haben wir das so hinbekommen, dass wir das den Trainern gar nicht sagen mussten, weil die fürs Eis 100% ready waren.
Mhm. Wie muss man sich da die...
Außer du hast halt wirklich was Schlimmeres, dann musst du natürlich die Trainer mit reinnehmen, aber...
Ja, klar. Ja. Da wollte ich auch gerade anknüpfen und fragen, wie man sich die Zusammenarbeit mit den Trainern und dem ganzen medizinischen Team da vorstellen muss. Also es läuft ja wahrscheinlich Hand in Hand, aber wer trifft da jetzt welche Entscheidungen oder wie ist da ein Ablauf? Vielleicht kannst du da mal so einen Beispielfall quasi aufmachen.
Ja, wenn jetzt einer kommt und hat, sagen wir mal, der hat Leistenprobleme, was ja durchaus vorkommen darf, dann kommt er in dem Regelfall zur Carina, zum Physio oder zu mir. Wir quatschen darüber, schauen uns das an. Von der Carina geht es dann gefiltert, also vom Physio geht es gefiltert, dann zum Doc. Der Doc sagt dann auch nochmal, ja, der soll vorbeikommen oder das regelst du dorten. So schlimm ist es nicht oder ist schlimmer, er kommt vorbei, schaut sich's an. Dann entscheidet der Doc, ja, ist nicht so schlimm oder ist schlimmer, dann ist MRT, je nachdem. Und spätestens, dann gibt es auch immer einen Chat, wenn da reingeschrieben wird, da sind auch die Trainer drin, der und der war gerade beim Doc. Da müssen wir ein bisschen mehr drauf aufpassen und so ist aktuell der Stand. Also dann geht es über den Doc zu die Trainer und so und dann geht es weiter mit in der Ebene nach oben.
Okay. Wie hoch ist da der Druck für dich auch von Seiten der Trainer, dass die Spieler quasi körperlich fit sind und in bestmöglicher Verfassung sind, damit sie alles liefern können, was der Trainer quasi von ihnen verlangt?
Ich habe tatsächlich die Saison keinen messbaren Druck in dem Sinne von den Trainern verspürt. Also ich hatte so das Gefühl, so als 100%ige Vertrauen zu haben. Und
beste Situation.
Wir haben halt immer über die Jungs gesprochen und war ja auch nie wirklich irgendwas, was jetzt relevant war. Und trainingstechnisch über Belastungssteuerung, also du hast halt auch immer Trainer, also es kommt ja immer auf die Trainer an. Du hast halt auch Trainer, die hören auf dich oder hast Trainer, die hören nicht auf dich. Und wenn jetzt, also habe ich beides schon erlebt, wenn jetzt jemand nicht auf dich hört, ja, dann kannst du dem erzählen, er soll langsamer machen und macht er nicht, ja. Aber dieses Jahr war fantastisch. Also wenn ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal ein bisschen rausnehmen im Training, dann haben die einfach Training haben die super gesteuert und haben da ein bisschen Gas runtergenommen. Auch dann eher, also teamtechnisch oder wenn man dann sagt, individuell, nimm den mal ein bisschen raus oder mach mal bei dem eher optional heute.
Und wer entscheidet am Ende, ob der Spieler jetzt fit ist für das Training oder für ein Spiel? Also du sagst ja, deine Meinung wird da schon gewertschätzt, aber würde jetzt ein Trainer quasi das zum Beispiel einfach auch übergehen, wenn er sagt, na, ich brauche den Spieler jetzt aber?
Ja, also wenn jetzt, also kommt auch immer auf den Spieler drauf an, aber wenn es jetzt dein Topscorer ist, dann ist es eine Entscheidung im ganzen Team. Also macht es Sinn, den spielen zu lassen oder macht es jetzt keinen Sinn, den spielen zu lassen? Und am Ende gibt jeder seine Meinung dazu. Und dann entscheidet der Trainer, spielt er oder spielt er nicht. Oder halt auch der Spieler an sich. Also,
ich wollte fragen, wie viel Mitspracherecht hat der Spieler?
Gut, aber das ist auch immer gefährlich, weil da sind halt auch welche dabei, da wenn der Fuß nicht ab ist, oder dann spielen die trotzdem. Also von sich aus.
Ja, oder wenn man sich für einen neuen Vertrag empfehlen will zum Beispiel, dann geht man doch mal mehr ins Risiko, oder wenn man dann den Vertrag safe hat und die Hauptrunde eh schon relativ rum ist, dann spielt man als Spieler natürlich eher auf Nummer sicher, dass man für die Playoffs fit ist und so weiter. Also ich glaube, da ist dann sehr viel auch persönliche Gutdünken dabei bei den Spielern.
Ja, ist auch immer von der Phase der Saison abhängig. Also wenn jetzt September ist, dann ist irgendwas, dann wird dann jeder sagen, ja gut, kurieren wir lieber besser aus, als wenn es jetzt, sagen wir mal, Viertelfinale oder Finale ist.
Ja, klar.
Da wird er dann, ja, da wird er spielen, egal was ist wahrscheinlich. Wenn der Arm nicht runterhängt, wird er spielen.
Ja, da hört man ja auch immer die wildesten Geschichten, mit welchen Verletzungen Spieler schon Finalspiele bestritten haben. Wenn es sein muss, dann geht es schon irgendwie.
Ja, da geht nicht nur das Regelbuch weiter auf in den Playoffs, sondern auch der Ermessensspielraum des Athletiktrainers, oder? Wo man sagt, so, da ist die Grenze doch schon noch mal ein bisschen weiter vorne, dass der Spieler vielleicht noch spielen kann, oder? Oder wird das komplett auf gleicher Grundlage entschieden?
Na, ich entscheide es ja nicht. Also es ist immer Spielerteam.
Ja, oder deine Meinung dazu. Physios.
Ja, also wenn jetzt bei jemandem die Schulter raus ist und es geht nicht, weil er keinen Pass spielen kann, dann ist halt die Frage, macht es überhaupt Sinn? Oder also was bringt dir der Spieler, wenn er nicht mal einen Pass spielen kann?
Ja.
Logisch. Wie gehst du dann mit so Rückschlägen um, wenn jetzt ein Spieler verletzt ist oder wenn er einfach eine Formkrise hat und man sagt, naja, okay, der sieht irgendwie jetzt, sieht so aus, als würde das vielleicht am Athletiktraining liegen. Ja, was macht das mit dir?
Ich glaube, ich bin jemand, der sehr viel hinterfragt und ja, viel drüber nachdenkt. Und der dann auch viel schaut, was ist in der Vergangenheit gemacht worden, woran könnte es liegen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Schulter rausfliegt, wie ist die Schulter rausgeflogen, wie war die Bewegung, schaust das Video an, was war. Hätte man da aus meiner Position was machen können oder nicht? Also es ist ja auch immer, du steckst ja nicht drin, also. Also du kannst ja trotzdem die Jungs alles geben und so vorbereiten, dass nichts sein kann, aber es kann immer was sein. Also
ja, schwierig.
Den hundertprozentigen Schutz hast du nicht. Also wenn jetzt einer sagt, Max, trainier mit mir, ich will nicht mehr verletzt sein, dann sage ich, ja du, ich kann mit dir trainieren, wir können alles versuchen, zu 100% werden wir es, kann ich dir die Garantie nicht geben, aber ich kann dich so besten Gewissens darauf vorbereiten, dass hoffentlich nichts passiert. Dass du, also ich kann jetzt nicht sagen, ja, trainier den Trainingsplan und du bist nicht verletzt. Also
ja.
Die Garantie klar, hast du halt nicht.
Die Sicherheit gibt es leider nicht. Sonst würden es alle machen. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen im Alltag eines Athletiktrainers auf DL-Niveau? Also wir sprechen da ja schon wirklich von der besten Liga in Deutschland, die auch international angesehen ist.
Ich glaube, das Schwierigste ist, die Jungs bei Laune zu halten.
Okay.
Ja, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die durch die Bank 25 Jungs da Bock haben, in der Früh Gewichte zu stemmen. Also das ist nicht die Hauptsportart von denen und die wollen einfach nur raus aufs Eis und zocken. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung mit denen, also ja, die bei Laune zu halten.
Wie bekommt man das dann hin? Baust du irgendwelche spielerischen Elemente ein oder gibt es Belohnungen oder...
Ja, Snickers. Schon immer wieder. Ja, genau.
Snickers.
Nein, ja, schon, also das schon versuchen, das Ganze so zu gestalten, dass da auch immer mal wieder ein bisschen Spaß mit bei ist. Und ich drücke jetzt da auch keinem einen Trainingsplan auf die Augen, den er nicht haben will. Also das macht auch gar keinen Sinn. Du hast die Testwerte. Dann hast du einen Trainingsplan, den ich erstelle, auf Grundlage der Testwerte und dann gehst du halt die Übungen durch und wenn einer sagt, ja, auf die Übung habe ich gar keinen Bock, ja, dann findest du eine Alternative dafür. Oder du sagst halt, ja, wie schaut es denn aus, was hast du denn in der Vergangenheit immer gemacht, was hat dir mega getaugt? Ja, die und die Übung, ja, dann schaust du halt, dass du die mit reinnimmst, wo es halt sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, der beste Weg, wie man mit den Jungs da umgeht.
Ja, ich bin jetzt wieder bei den Dorffesten und ich stelle mir jetzt gerade davor, ein zünftiger bayerischer Ingolstädter Spieler hat davon relativ viele im Sommer gesehen und kommt halt total unfit aus der Sommerpause. Was macht man mit so einem Spieler?
Ja, andere, da habe ich schon gehört, die haben dann eine Fettgruppe gemacht.
Oh, okay.
Also da wurde bei den Tests wurde Fettmessung gemacht und wer über, ich weiß nicht mehr, irgendein Spieler hat mir das erzählt, wer dann über, weiß ich nicht, 13-14% war, der kam dann in die Fettgruppe. Und der durfte dann Extraschicht oder die Fettgruppe durfte dann Extraschichten machen.
Biggest Loser Contest im Team.
Ja, genau, so ungefähr. So ungefähr. Ja. Ja, tatsächlich, dass es dieses Jahr gar nicht so der Fall war, sondern dass die Jungs da mit denen eigentlich echt zufrieden waren, wie der Leistungszustand war, hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Also, aber grundsätzlich ja. Also, wenn jetzt einer da wie ein Busfahrer aus dem Sommer kommt, dann müssen wir da nochmal ein bisschen ran. Extra.
Welche Rolle spielt da mentale Fitness auch am Athletiktraining mit?
Ja, ist schon wichtig. Wenn der Kopf nicht dabei ist, dann würde ich eher sagen, oder wenn der Kopf müde ist, dann würde ich sagen, trainiere heute nicht, weil dann ist die Gefahr, dass sich verletzt, einfach viel größer.
Baut ihr mentale Einheiten mit ein oder ist es wirklich auf die Physis ausgelegt?
Also mentale Einheiten haben wir jetzt so speziell in dem Fall nicht gemacht.
Okay, also kein autogenes Training oder irgendwie sowas in die Richtung.
Nein, haben wir so nicht
machen
gemacht.
Die Spieler auch oft selber aus meiner Erfahrung raus. Die haben schon auch die Goalies ihre Übungen vor dem Spiel, wo sie halt in ihren Tunnel kommen, sagt man immer so schön. Ja.
Nein, also so als von meiner Seite aus fürs Team an sich, nein. Da waren also die das machen oder die offen für die Sachen sind, die machen es eh. Also.
Hm. Wie haben sich die Anforderungen fürs Athletiktraining im Eishockey in den letzten Jahren verändert? Gibt es da größere Veränderungen?
Naja, dadurch, dass das Spiel an sich immer schneller wird, ändert sich natürlich auch dann so ein bisschen der Fokus im Training, also auch Off-Ice-Training. Die Jungs müssen viel explosiver sein. Es ist auch nicht mehr so, dass du diese absoluten Kanten hast mit 100 Kilo, 95 Kilo, 98 Kilo, sondern die Spieler werden auch immer schon auch leichter.
Mhm. Ja, ist natürlich auch für deren Körper ganz gut. Wenn du vorhin Hüfte und Knie angesprochen hast, wenn du je weniger Kilo du zu bremsen hast, desto jünger bleibst du quasi. Gibt es neue Methoden oder Technologien, die sich jetzt so in den letzten Jahren ergeben haben, die vielleicht besonders vielversprechend auch sind?
Im Eishockey oder jetzt im Athletikbereich?
Generell im Eishockey vielleicht Fokus, aber wenn da nicht, auch gerne im Athletikbereich.
Ja, was heißt Technologien? Klar, Trainingsgeräte oder die Sachen entwickeln sich immer weiter. Mein liebstes Trainingsgerät ist immer noch die Hantel und die Langhantel und die Kettlebells.
Okay,
also
ich
bin halt grundsätzlich, ich liebe das Fahrrad, also ich fahre ja selber auch viel Fahrrad, aber ich finde es jetzt im Eishockey nicht so toll. Okay. Gerade so die Philosophie in München zum Beispiel oder in Salzburg. Weil Fahrrad ist halt eine zyklische Bewegung und wenn du da die Jungs einfach jeden Tag 2 Stunden drauf sitzt oder sagen wir mal eineinhalb oder 1 Stunde vorm Training, 1 Stunde nach dem Training, erstens biegen die mental ab und zweitens wirst du halt einfach langsam. Und das sind ja auch keine, die sollen ja keine Tour de France fahren, die sollen ja Eishockey spielen.
Jetzt wissen wir, woran
also,
die letzten Jahre
Fahrrad,
nachstehen.
Fahrrad, klar, immer mit einbauen, aber auch da wieder. Die sind am Eis schon in der Position und dann setzt sie wieder aufs Fahrrad. Also dann sind sie mit der Hüfte wieder in der Position. Also das ist auch immer so ein Für und Wider. Aber für Intervalle, Airbike zum Beispiel. Airbike ist eine geile Sache, da kannst du dich richtig schön vernichten und bist nicht lang drauf. Das ist was Schönes.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, und so Technologien, also du hast den Chip im Puck und die Technologie geht immer weiter und Monitoring-Tools für die Jungs und so weiter, wo du dann die Leistungsdaten kriegst, das ist halt, ja, für einen Trainer ist das super.
Mit Bluttests und so?
Bluttests, ja, ist das gleiche, Spiro, Laktat, Bluttest, kann man alles machen, ist auch immer eine Budgetfrage.
Ja.
Es gibt sicher Teams, die es machen. Wir in Ingolstadt haben sie jetzt nicht gemacht.
Okay.
Auch in Iserlohn damals haben wir das nicht gemacht.
Okay. Interessant, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, die Zeit beim RC Ingolstadt ist leider schon wieder vorbei. Was würdest du sagen, nimmst du aus dieser Zeit besonders mit?
War eine kurze, schöne, intensive Zeit. Ja, also es ist jetzt, also ist vorbei, weil wir halt auch Nachwuchs bekommen haben und ja, ich dann irgendwo gesagt habe oder wir das entschieden haben, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Elternzeit mache, für den Kleinen da sein und ja, dann muss man aus meiner Sicht dann Prioritäten setzen, weil beides miteinander wird schwierig.
Ja, klar. Wo siehst du dann deine persönliche und berufliche Zukunft? Also möchtest du weiter im Bereich Eishockey bleiben oder sagst du, nee, lieber wieder, weiß nicht, zu Privatkunden oder so?
Ja, also eigentlich offen, was sich ergibt. Also dadurch, dass ich ja nicht aufs Eishockey fokussiert bin, sondern dass ich ja sehr breit aufgestellt bin mit meinem sportwissenschaftlichen Studium und ich mein kleines Unternehmen immer habe und da eben viel Sportler, also sei es jetzt Breiten-, Leistungs- oder Profisportler betreue, das macht mir eigentlich grundsätzlich am meisten Spaß, das individuell arbeiten, weil da einfach die Qualität am höchsten ist im Vergleich, wenn du jetzt mit einem Team arbeitest.
Gibt es da dann irgendwelche bestimmten Ziele, die du dir noch gesetzt hast? Und du sagst, ja, da möchte ich mal hin oder den möchte ich mal trainieren oder diese Mannschaft wäre es mal?
Nö, eigentlich nicht. Also eigentlich, was sich ergibt, ergibt sich. Ja, so gehe ich mein ganzes Leben schon eigentlich durchs Leben. Was sich ergibt, ergibt sich. Und
ist nicht falsch.
Ja, also ist jetzt nicht so, es ist ja auch oft so, wenn man was erzwingen will oder was unbedingt haben will, dann läuft es eher vor dir weg, als dass du es kriegst.
Das stimmt.
Habe ich mal irgendwo in einem guten Buch gelesen.
Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Vielen Dank dafür, viele Informationen. Ich denke, wir konnten hier einiges mitnehmen. Wünschen dir natürlich alles Gute für deine Elternzeit und viel Spaß, das Kind zu beobachten, dabei groß zu werden und dann natürlich auch sportlich und beruflich alles Gute. Danke auch dabei sein, fürs dabei sein natürlich auch an Stefan. Für euch da draußen natürlich nicht vergessen, wie immer gerne liken, abonnieren, 5 Sterne dalassen auf allen gängigen Podcast-Portalen und dann hören wir uns bald. Bis dann. Servus.
Super, danke. Ciao, ciao.
Ciao.